NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen.
Ich begrüße Sie zu einer Über den Tellerrand-Folge, so nenne ich das mal, denn heute ist unsere Pomerania-Folge. Das heißt, es geht um Themen rund um das deutsch-polnische Grenzgebiet. Und diesmal mit meinem Kollegen Heiko Kräft. Hallo Heiko.
Hallo Annette, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, ich auch. Unser erstes Mal zusammen Total. Hier im Studio. Wir gehen heute ans Haff nach Stettin oder Szczecin. Entschuldigen Sie, wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe. Mein Polnisch ist begrenzt bis nicht vorhanden. Also Stettin. Denn es gibt eine Menge, das uns mit der Stadt verbindet. Aktueller Anlass ist eine Ausstellung im Nationalmuseum Szczecin, Stettin. Eine Geschichte mit Fragezeichen, ganz wichtig. Ja, deswegen ist unser heutiges Thema Erbe und Pflege deutscher Spuren in Stettin. Bis 1945 war Stettin ja eine deutsche Stadt. Wir wollen über die Gemeinsamkeiten, die Freundschaft und die enge Verbundenheit mit unseren polnischen Nachbarn sprechen. Nebenbei bemerkt hat Radio Pomerania als Gemeinschaftsprodukt von NDR1 Radio MV und Radio Stettin angefangen. Das wäre also schon mal die erste Verbundenheit. Heiko, du wirst uns heute ganz viel über Stettin erzählen und mit mir und den Hörern auch durch die Stadt gehen. Das machen wir gleich. Wir machen eine Stadtführung. Vielleicht erst noch mal ein paar Eckdaten zur Stadt. Ungefähr 12 Kilometer hinter der polnischen Grenze kommt das Ortsschild. Das ist also wirklich Nachbarschaft, kann man sagen. Um die 400.000 Einwohner. Es gibt die West- und die Ostoder. Es gibt Kanäle, die durch die Stadt meandern. Inseln, einen Hafen mit alten Kränen. Die Hakenterrasse, das ist so das, was ich über die Stadt weiß. Welchen Bezug hast du denn zu Stettin?
Na, ich bin seit 2017 ziemlich regelmäßig da für Radio Pomerania und auch fürs Nordmagazin. Mhm. Hab da unter anderem auch Zeitreisen gedreht zur deutsch-polnischen Geschichte. Zum Beispiel über den verschwiegenen Konflikt zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen, über die Pommersche Bucht und auch über den Schweriner Vertrag, wo 1945 festgelegt wurde, dass Stettin eben polnisch wird und ja, nicht wie im Potsdamer Vertrag eigentlich festgelegt, deutsch bleibt.
Bevor wir jetzt unsere Sportschuhe schnüren und auf Stadtrundgang gehen, kurz zur Ausstellung im Nationalmuseum.
Erst die Kultur,
dann das Vergnügen, wollte ich gerade schon sagen, in Anführungsstrichen. Nein, die Kultur. Stettin, eine Geschichte. Kann man denn von einer Stadt sprechen?
Ja, genau, das ist die Frage, die die Ausstellung versucht zu beantworten. Und diese Frage, die ist durchaus brisant, findet Dariusz Kapczak. Er ist der Wissenschaftsdirektor des Nationalmuseums.
Es scheint mir, dass er vielleicht ein bisschen provokant ist, weil existiert immer wieder in jeder Zeit verschiedene Meinungen. Doch möchte ich ganz klar und offen sagen, dass im Nationalmuseum Stettin seit jahrelang sprechen wir, das ist unsere Pflicht. Wir haben die deutsche Geschichte und in Vorkriegszeit und die polnische Geschichte im Nachkriegszeit. Die einfache Sache, die beide Geschichten bindet, das ist wirklich derselben Platz. Also Straßen, Brücke, Park, Grünanlage, Gebäude, Häuser, auch Museum.
Also eine Stadt mit zwei Geschichten, so hört sich das an, ne? Wenn eigentlich die Gemeinsamkeit nur die Orte sind, oder?
Genau. Und die Ausstellungsmacher in Stettin und die Ausstellungsmacherinnen in Stettin, die versuchen eben anhand der eigenen Sammlungsbestände dieser Frage nachzugehen. Mhm. Also kann man von einer Stadt reden? Kann man von einer Geschichte reden? Vielleicht mal kurz zum Nationalmuseum in Stettin. Das ist die größte Kultureinrichtung in der Wojewodschaft Westpommern. Da gehören mehrere Häuser dazu, insgesamt 4 Museen in Stettin selber. 150.000 Objekte in den Ausstellungen, in den Depots, also wirklich eine Riesensammlung. Aber in dieser Sammlung, da gibt es eben Lücken, Diskontinuitäten, Gemeinsamkeiten, Gegensätze. Und in dieser Ausstellung im Nationalmuseum wird halt versucht, anhand von Bildern und Plastiken deutscher und polnischer Künstlerinnen und Künstlern zu erklären, wo es nun eigentlich diese Brüche in der Stadtgeschichte gab, wo es die Weiterschreibung vielleicht auch gab. Und man kann eigentlich wirklich sagen, dass die Geschichte der Kunstsammlung in Stettin eben auch sehr, sehr eng die Geschichte der Stadt repräsentiert.
Heißt, wie beantwortet das Museum die Frage, ob es jetzt eine Stadt ist oder eine Geschichte?
Naja, das muss man natürlich anhand der Kunstwerke so ein bisschen selber rausfinden. Aber du hast natürlich Hafenansichten von polnischen Künstlern, du hast sie von deutschen Künstlern mit großem Unterschied.
Ja.
Klar, das ist derselbe Ort, das sind dieselben, wie Dariusz Kapczak ja gerade gesagt hat, das ist dieselbe Stadt, aber es ist eben nicht dieselbe Stadt.
Zwei Ansichten, zwei verschiedene, ne?
Ja, das ist ja das Spannende an Stettin, dass du die Orte hast, die jetzt anders heißen, aber sie sind physisch ist es das Gleiche. Aber das, was den Orten zugeschrieben wird, auch geschichtlich, historisch, interpretativ, das ist immer was anderes. Und da unterscheidet sich die deutsche Sicht oft von zur polnischen Sicht.
Seit wann gibt es denn das Museum? Das, ich meine, 45, seitdem ist Stettin polnisch. Gibt es das seitdem oder kann man das?
Seit wann gibt es das Museum? Das ist eine wirklich gute Frage, weil es eine total komplizierte Frage ist. Die kann man total unterschiedlich beantworten. Ja. Also das Museum an der Hakenterrasse, wirklich die gute Stube von Stettin, da ist das Museum seit 1913. Wurde da eröffnet. Vorher gab es natürlich schon andere Kunstsammlungen in der Stadt. Könnte man also sagen, okay, das Museum gibt es seit 1913. Aber natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Bruch, hört diese Institution auf zu existieren. Das Haus steht noch, ein bisschen kaputt und so, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gründen die Polen eben ein neues Museum im alten Museum. Selber Ort, aber institutionell eben etwas völlig anderes. Ne? Und dann darf man auch nicht vergessen, ein Großteil der alten Sammlung war weg. Ne? Mhm. Ausgelagert im Krieg, in Richtung heutige alte Bundesländer, damals im Westen Deutschlands. Da ging ein ganz großer Teil der Stettiner Kunstwerke hin. Nach dem Krieg wurde das weder nach Stettin zurückgegeben, noch zum Beispiel nach Vorpommern, sondern wurde dann in Kiel aufbewahrt, auch gezeigt. Und nach der Wende ist das Ganze dann nach Greifswald gegangen.
Heißt, Greifswald und Stettin arbeiten eng zusammen, wenn da ehemalige Kunstwerke stehen?
Ja, mittlerweile das Pommersche Landesmuseum und das Nationalmuseum in Stettin haben eine sehr, sehr enge Kooperation. Und da wird es auch in den nächsten Monaten noch viele, viele neue große Ausstellungen geben.
Wie ging es dann weiter nach 1945 mit diesem Museum in Stettin, wenn es praktisch leer war? Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber...
Ja, das war quasi praktisch leer. Nicht komplett, ne? Also ein paar Sachen, die irgendwie auf pommerschen Gütern ausgelagert waren, die sind dann, weil das ja polnische Gebiete waren, die sind dann nach Stettin ins Museum gekommen. Zum Beispiel der Ueckermünder Altar. Das ist wirklich ein wahnsinnig prachtvolles, mittelalterliches Schnitzereiwerk. Es ist heute auch noch, das ist nicht in dieser Sonderausstellung, sondern ist Teil der Dauerausstellung. Wahnsinnig beeindruckend. Ne? Und solche Sachen sind dann wieder ins Museum gekommen, wurden dann auch teilweise gezeigt. Aber eben viele Sachen wollten die Polen auch gar nicht zeigen, weil es eben Teil der deutschen Kultur war. Und nachdem Stettin ja polnisch war, wollte man eben auch beweisen, dass man zu Recht da ist. Man hat damals immer von den wiedergewonnenen Gebieten gesprochen. Und deshalb hat das Museum auch eben einen ganz klaren Auftrag gehabt. Und das hat mir Dariusz Kaszczak genau erklärt.
Das Museum, wie alle Kulturinstitutionen in Westpommern, vor allem ein Mittel der patriotischen Kräfte zu wecken im polnischen alten oder alten slawischen Pommern. Das war offizielle Richtung der polnischen Politik, wenn es um das Gebiet Westpommern, also Hintenpommern geht.
Das heißt, das Museum als Mittel für, weiß nicht, polnisches Selbstbewusstsein, also auch als politische Funktion, ne, nach 45.
Auf jeden Fall. Also das Museum hat einen eindeutigen politischen Auftrag gehabt. So, ich meine, Polen war so wie DDR ja auch dann irgendwie ein kommunistisches Land.
Ja.
Und da hat Politik direkten Einfluss auf die Gestaltung zum Beispiel von Museen. Und in Stettin ging es eben darum zu reklamieren, also wir sind hier wieder zurück in den wieder, wie schon gesagt, in den wiedergewonnenen Gebieten. Und da bezieht man sich darauf, dass 800 Jahre zuvor eben Slawen in Pommern gelebt haben. Das sind,
also 800 Jahre, okay.
Ja, aber natürlich, das ist mal unter uns Quatsch. Also historisch gesehen, vor 800 Jahren gab es weder Polen noch Deutsche. Sagen,
das stimmt.
Ist immer eine große.
Ja, ja.
Ich habe mal den Katalog mitgebracht.
Ja.
Ein schöner Katalog, zweisprachig, deutsch, polnisch. Da ist auf Seite 66, da ist, ich reiche dir das mal rüber, da ist abgedruckt dieser Auftrag, den das Museum damals bekommen hat.
Danke dir.
Ich habe dir das markiert.
Schöner, dicker Katalog, wie man sich das vorstellt, mit vielen Bildern. Natürlich auch Text dabei. Und ich lese mal kurz vor, was Heiko mir hier so nett markiert hat. Das Stettiner Museum hat zum Ziel, in diesen Gebieten ausschließlich die polnische Kunst und Kultur, die slawische Tradition zu verbreiten und zu propagieren. Es ist notwendig, dass es eine Galerie polnischer Kunst besitzt. Überflüssig dagegen sind dort antike Kunstobjekte.
Genau, das ist also das ist der offizielle Auftrag, der quasi von Warschau 1947 kommt. Das ist die Aufgabe des Museums in Stettin. Und in der Folge dieses Beschlusses entstand dann eben eine Sammlung, die einen echten Bruch in der Geschichte des Museums darstellt. Also da wurden eben sehr viele große, berühmte polnische Künstler angekauft und die Themen der Bilder waren eben auch Themen der polnischen Geschichte. Und das ist alles in dieser Ausstellung jetzt zu sehen. Und das zeigt eben ganz deutlich, wo die Bruchstellen, die bewusst herbeigeführten Bruchstellen in der polnischen deutschen Stadtgeschichte von Stettin sind.
Aber auch wirklich nebeneinander dann gestellt, ne? Wie du sagtest. Also jetzt zwei verschiedene Stadtansichten, dass man es also wirklich, wirklich plakativ sehen kann.
Ja, also ja, das gibt es auch. Ne? Also jetzt sagen, dass du siehst so der Stettiner Hafen in den 10er Jahren und dann eben später in den 50ern oder so. Aber es geht auch, es ist halt eine Kunstausstellung. Es ist jetzt keine Stadtgeschichtsausstellung in dem Sinne, sondern
sagen, hängt aber ne? ja zusammen in diesem Fall. Ne?
Genau, aber du siehst dann zum Beispiel so wie es im 19. Jahrhundert in Polen eine nationale romantische Strömung in der Kunst gab, gab es das ja in Deutschland auch.
Ja, ja.
Also Deutschland ja 1871 erst als Nationalstaat gegründet, da gibt es ja bei uns genau ähnliche Sachen. Und in der polnischen Kunst, Malczewski ist so ein ganz berühmter polnischer Maler zum Beispiel, da ist dieses ganze polnische Trauma, also man, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, weil Geschichte ist ja nicht nur etwas, was ich in der Arbeit viel mache, sondern es ist auch meine persönliche Leidenschaft.
Ich merke
also,
das schon.
Ja, der Kräft und seine Geschichtsgeschichten. Also kurz gefasst, polnische Identität ist immer sehr viel mit Leid zu tun. Hat was auch damit zu tun, dass nicht nur im Zweiten Weltkrieg die Deutschen da einmarschiert sind, sondern schon in die Polenteilung mit den Russen etc. etc. Und deshalb ist in dieser Ausstellung, um mal auf die Ausstellung zurückzukommen, in dieser Ausstellung hast du dann eben polnische romantische Malerei, die diese nationalen Themen aufgreift, diesen Kampf um Selbstbestimmung, um Nationalbildung, hast du dann stehen und dann hast du eben aber auch so deutsche Bilder aus der ähnlichen Zeit. Also es ist nicht so, ist nicht sehr plakativ, sondern man muss natürlich seine eigenen Gedenken machen. Man kann aber auch sehen, wo werden sozusagen moderne Stilrichtungen aufgenommen und so weiter. Und das Letzte vielleicht dazu, was halt auch total interessant ist, das Nationalmuseum in Stettin hat jetzt Werke der modernen Kunst, der 20er und 30er Jahren.
Ne? Die es, lass mich raten, bei den Deutschen nicht gab, also vor 45 nicht gab, aus bekannten Gründen?
Ja, die gab es und gab es dann wieder nicht. Ne? Also sagen, das Stettiner Museum, das alte Stettiner Museum hat das natürlich gesammelt, aber im Nationalsozialismus wurde das dann als entartet, gekennzeichnet und aus den Beständen entfernt.
Heißt, in dieser Ausstellung ist das erste Mal seit 45, dass deutsche Künstler da zu sehen sind?
Nee, das nicht. Eine Dauerausstellung auch.
Okay.
Aber das Besondere an dieser Ausstellung, dass man sich jetzt nochmal neu diese Frage stellt, was das Museum als Institution eigentlich zur Beantwortung dieser Frage beitragen kann. Mhm. Und man erstmals quasi auch für die Öffentlichkeit so einen Blick auf die eigene Sammlungsgeschichte wirft. Mit all diesen Brüchen.
Spannend. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, gehen raus aus dem
Wanderschuhe anziehen und los geht's.
Genau. Ja, das habe ich ja versprochen, dass wir einen kleinen Stadtrundgang machen. Also wir sind gut beschuht und gehen auf die Rote Route. Das ist unsere Tour. Das sind 7 Kilometer und 42 Stationen durch die Stadt. Sie müssen jetzt keine Angst haben. Wir machen nicht alle 42 Stationen durch. Wir picken nur ein paar Highlights raus. Die ist richtig toll ausgeschildert bzw. aufgemalt, die Rote Route. Heiko, wie findet man die denn?
Ja, das ist wirklich ganz plastisch auf dem Bürgersteig gemalt. Also man kann dann wirklich lang gehen und an den 42 Orten, die wir wirklich nicht alle jetzt aufzählen können, obwohl ich das gerne machen würde. An all diesen Orten gibt es Erklärtafeln auf Polnisch, Deutsch und Englisch, sodass man da auch wirklich ganz individuell durch die Stadt gehen kann und eben die deutsche Kulturgeschichte der Stadt eben selber erfahren kann.
So, wo fangen wir denn an mit unseren nicht 42 Orten?
Na, also diese Route ist quasi so eine große Schlaufe durch die Stadt. Man kann super am Bahnhof beginnen.
Ja.
Ne? Dann geht man so ein bisschen ein Stückchen an der Oder hoch und dann ist man gleich an dem Platz, da ist ein riesiger Anker. Und das ist genau wieder so ein Punkt. Also Stettin war natürlich am Ende des Zweiten Weltkrieges ziemlich zerstört. Und an der Stelle, wo jetzt dieser Anker steht, auf so einem Restbrunnen, da war früher der Manzelbrunnen. Manzel war ein relativ bekannter Bildhauer.
Ja.
Und in diesem Brunnen stand die Sedina. So eine Frauenfigur. Und Sedina, das war so eine Art Stadtgöttin, ne? Sowas wie die Berolina in Berlin oder Harmonia in Hamburg. Das ist alles so auch spätes 19. Jahrhundert.
Okay, ein bisschen mit Pathos dabei.
Pathos,
und so,
genau.
Ne?
Genau wie was ich vorhin über die polnischen Nationalbilder sagte.
Ja,
ne?
Ja.
Ist eben auch in der deutschen Kunst. Ne?
Ja.
So ein, wo man anfängt, so ein Nationalbewusstsein, aber auch ein lokales, regionales Bewusstsein durch Kunst zu fördern.
Die Sedina steht da ja aber nicht mehr und es gibt eine Geschichte zu dieser Figur, ne?
Genau, also deshalb ist jetzt dieser Anker da,
genau,
da bevor
genau.
Die Sedina stand. Ja, wo diese Figur abgeblieben ist, das weiß man nicht so richtig. Im Zweiten Weltkrieg ist die Figur weg, also wie, warum, alles so ein bisschen Geheimnis umwittert, wahrscheinlich eingeschmolzen, wie ja viele Metallsachen eingeschmolzen wurden für diesen furchtbaren Krieg. gerade weil eben dort dieser Anker jetzt liegt, ne? Das ist auch so ein Symbol für das Verlorengehen, aber auch für das Ankommen, ne?
Ja.
Gibt es immer wieder in Stettin heute auch Diskussionen um Sedina, um diesen Brunnen?
Wird der dann wieder aufgebaut oder gibt es da Bestrebungen?
Ja, also Przemek Jakowski, das ist ein Stadtführer in Stettin, den habe ich hier angezapft auch, um meine Sachen nochmal so ein bisschen zu überprüfen. Mit dem habe ich kurz gesprochen und der hat mir erzählt, ja tatsächlich, in letzter Zeit wurde in Stettin mächtig damit gerungen, ob diese Sedina wieder aufgebaut werden soll.
Es gab große Diskussionen in der Stadt, ob die ursprüngliche Form wiederhergestellt werden sollte. Da gab es welche, die behaupteten, Sedina wäre eine germanische Göttin und symbolisiert auch das deutsche Stettin. Die Diskussionen waren sehr, sehr, sehr heftig. Wir haben in Stettin auch das heißt Bürgerbudget. Das heißt, die Bürger können stimmen für verschiedene Projekte, die durch die Stadt dann umgesetzt werden. Auch die Wiederherrichtung des Sedina-Brunnens oder des Manzelbrunnens stand zur Abstimmung. Dieses Projekt hat ihre Umsetzung knapp verpasst.
Genau, ist auf Platz 4 bei der Abstimmung gelandet und knapp daneben ist auch vorbei. Platz 3 wäre es noch gewesen.
Okay.
Ja, aber ob diese Wiederaufrichtung des Brunnens jetzt komplett vom Tisch ist, das ist damit nicht gesagt. Aber ja, es gibt eben auch Stimmen, wie zum Beispiel Dariusz Kapczak vom Nationalmuseum, der hat mir gesagt, so naja, also wenn er da noch so ein bisschen was vom Brunnen hätte, dann würde er aus Sicht des Kunsthistorikers würde er sagen, ja, das lohnt sich wieder aufzubauen oder so weiter. Aber dadurch, dass zum Beispiel alles weg ist, ist er zum Beispiel eher nicht dafür, das aufzubauen. Was nichts damit zu tun hat, dass es irgendwie quasi irgendwie irgendwelche germanischen Mythen da aufgebaut werden. Sondern es ist halt diese Diskussion, wie wir sie in Neustrelitz mit dem Schlossturm haben, wie man es in Berlin mit dem Schloss hatte.
Genau.
Das ist halt immer dieses Disney, ja oder nein.
Ja, naja, dann muss man halt sich überlegen, ob es eine andere Form des Gedenkens gibt oder der Erinnerung an diese Figur. Okay, also Manzelbrunn und dann halten wir uns natürlich schön brav an die rote Linie am Boden und machen wo unbedingt den nächsten Halt?
Na, wir sehen schon von Weitem die Jakobikirche. Das ist eines dieser Wahrzeichen von Stettin, dieser große Turm.
Backsteingotik vermutlich auch?
Backsteingotik.
Aber auf jeden Fall Backstein, ne? So viel kann man sagen.
Genau, eine Backsteinkirche, ein Wahrzeichen von Stettin, gebaut vom 13. bis ins 16. Jahrhundert, im Zweiten Weltkrieg dann zerstört und in den 1970er Jahren von den Polen dann wieder aufgebaut. Heute ist das die erzbischöfliche Basilika. Und damit eben eine katholische Kirche und nicht wie eigentlich vorher evangelisch-protestantisch. Das ist eben auch dieser Punkt wieder, ne? wie Stettin eine Transformation erfahren hat. Pommern als ein Land, das sehr, sehr früh protestantisch, evangelisch war und eben durch die Polonisierung, ganz wertneutral jetzt mal gesagt, durch die Polonisierung eben ein katholisches Land wieder wurde. Und wenn man dann so ein bisschen weiterläuft an unserer roten Linie, dann kommen wir zum alten Rathaus. Gotisches Bauwerk, Mitte des 15. Jahrhunderts, ebenfalls im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und dann auch in den 1970er Jahren instand gesetzt. Und wenn man sich dann rund um das Rathaus, um das alte Rathaus ein bisschen umguckt, dann sieht man halt auch viele alte hanseatische Häuser, die alle
das
auch...
Das sieht ein bisschen, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber es sieht ein bisschen aus, also könnte auch Greifswald oder Stralsund sein, ne? Also von den Häusern. Ich finde, das sieht sehr ähnlich aus, ne?
Genau, das ist eben so die Ostsee-Region, genau. Ne?
Aber das zeigt ja dann auch wieder die Verbundenheit, ne? Und die gemeinsame Geschichte.
Genau. Und im alten Rathaus wird genau darüber dann zum Beispiel auch in einer großen Ausstellung berichtet, wie Stettin eingebettet ist in diesem pommerschen Raum, wo natürlich Stralsund und Greifswald dazugehören.
Also nochmal kurz zur Orientierung, Jakobikirche, altes Rathaus, gerade hört Manzelbrunnen, das ist alles am Oderufer?
Genau, also mehr oder weniger direkt am Ufer. Wir gehen quasi Richtung Norden, Richtung Hakenterrasse und da kommen wir dann auch schon ziemlich schnell zu einem absoluten Highlight in Stettin, das ist das Schloss der pommerschen Herzöge.
Das sieht man, muss man sagen, ne? Das ist weiß und sehr prunkvoll schon von Ferne zu sehen.
Ja, da braucht man nicht mal eine Brille. Das ist schon ziemlich gut zu erkennen. Weiß, grüne Dächer.
Sieht ganz toll aus.
Ja, und mittlerweile sieht es wieder ganz toll aus, weil auch da am Ende des Zweiten Weltkrieges...
Stand irgendwas noch überhaupt in der Stadt?
Also von der Innenstadt wurden, so sind die Zahlen, ich habe sie jetzt nicht genau überprüfen können, aber man redet immer davon, dass ungefähr 80% der Innenstadt zerstört waren. Also es gibt so ein paar Gründerzeitviertel noch, die relativ gut erhalten sind, aber sozusagen die Innenstadt. Deshalb ist Stettin abseits dieser historischen, wiederaufgebauten, wirklich sehr sorgsam, sehr liebevoll wiederaufgebauten Orte, auch eine moderne Stadt, ne, die in den 50er, 60er Jahren, so wie auch vor allem in Westdeutschland, eine Autostadt eigentlich ist. Also Straßen durchgebaut, die Brücken über die Oder. Muss man vielleicht mögen. Ist nicht.
Nicht jedermanns
also Sache. Eine Stadt der Kontraste. Ich sag mal eine Stadt der Kontraste. Aber das Schloss ist eben wirklich aus den Trümmern wieder aufgebaut worden und polnische Restauratoren haben das wirklich sehr, sehr sorgsam rekonstruiert. Das hat mir auch Przemek Jakowski, der Stadtführer, erzählt, der ja übrigens auch Historiker ist.
Na guck.
Also das Schloss war schon damals über 500, 600 Jahre alt. Und da musste man auch die Entscheidung treffen, aus welchem Jahrhundert bauen wir das Schloss wieder auf. In dieser Form, dass es im 19. und 20. Jahrhundert war oder vielleicht eine andere Epoche. Und man hat sich bewusst dafür entschieden, da baut man das Schloss in der Form, dass es in der Renaissance war. Und das war auch die Zeit, die Blütezeit des Herzogtums Pommern.
Du musst noch einen Satz sagen, was ist im Schloss drin jetzt?
Da ist eine Ausstellung drin.
Okay,
also das kann man sich angucken, das ist öffentlich zugänglich.
Okay, jetzt haben wir also die Highlights abgelaufen von der Roten Route. Es bleiben noch 39.
Eine kleine Auswahl.
Eine wirklich kleine Auswahl. Aber es gibt zumindest einen Eindruck davon, was es in der Stadt zu sehen gibt. Und das würde natürlich den Rahmen sprengen, jetzt hier 42 Punkte abzuarbeiten. Rote Route, ganz klare Empfehlung von dir, wenn man Stettin kennenlernen möchte. Es gibt aber auch noch ein, zwei Punkte, wo du sagst, machen Sie mal einen Schlenker.
Ja, wenn man noch nicht genug gelaufen ist, dann kann man in Stettin
noch 7 Kilometer
könnte man könnte sich auch in die Straßenbahn setzen.
Ja,
zum Beispiel.
Oder das.
Man könnte sich in die Straßenbahn setzen. Also es gibt so zwei Orte, die ich nochmal empfehlen würde, wenn man sich so ein bisschen in diese deutsch-polnische Geschichte von Stettin hineinversetzen möchte. Und das eine ist dann zum Beispiel der Grunwaldplatz. Der ist mitten in der Innenstadt, ist der größte Platz in Stettin, sehr zentral gelegen, links und rechts rauscht der manchmal, ich habe ihn schon erwähnt, der chaotische Stettiner Autoverkehr, über den Platz zuckeln die Straßenbahnen. Ich sag mal, das ist jetzt kein Ort, um sich hinzusetzen und zu entspannen, aber dieser Grunwaldplatz ist eben ein sehr interessanter Ort, weil wir hier über Geschichte reden, und zwar wegen des Namens. Der Grunwaldplatz war der erste Platz, den die Polen 1945 umbenannt haben. Vorher hieß er nämlich Kaiser-Wilhelm-Platz.
Aha, okay. Und Grunwald, warum dann Grunwald? Wer oder was ist das oder war das? Ich oute mich jetzt vielleicht mit der Frage als...
Nee, wenn ich jetzt sage, auf Deutsch heißt dieser Ort Tannenberg, dann wissen die meisten auch damit nichts anzufangen, weil sozusagen, was im kulturellen Gedächtnis bei uns in Deutschland hängen geblieben ist, ist eben auch nicht mehr alles, was vielleicht früher wichtig war.
Also
Grunwald ist der polnische Name für Tannenberg und Tannenberg ist ein Ort in Masuren, wo zwei wichtige Schlachten in der Geschichte stattgefunden haben. Einmal im Ersten Weltkrieg, da war Hindenburg, das ist für die Polen jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Für die Polen ist wahnsinnig wichtig. 1410 schlugen polnische Verbände in Grunwald, in Tannenberg, die deutschen Ordensritter. Und für uns in Deutschland, wie gesagt, spielt es überhaupt keine Rolle mehr. In Polen ist es aber total präsent, noch im politischen Diskurs. Grunwald steht nämlich vor allem auch für konservative Polen, für den sogenannten deutschen Drang nach Osten. Also was ich sagen möchte, der Grunwaldplatz in Stettin, auch wenn er kein Entspannungsort ist, wenn man da hingeht, kann man eben sich so ziemlich nah an einem Ort fühlen, wo zu sehen ist, dass Deutsche und Polen teilweise sehr, sehr unterschiedliche Sichten auf Geschichte haben, Ereignisse unterschiedlich bewerten.
Du, ich kenne das aus Frankreich, da ist im November das Ende des Ersten Weltkrieges ein Feiertag.
Ja.
Hier nicht, vollkommen wertfrei, aber ne, das zeigt die verschiedenen Sichtweisen auf die Geschichte.
Ja, genau, in Großbritannien ist es auch The Great War.
Genau, ne?
Oder in Belgien irgendwie und in Holland bist du auch völlig anders als bei uns. Geschichte ist immer eine Frage von...
Der Ansicht auch, ne?
Der Priorität,
ne? Ja, nicht
also,
der Ansicht.
Ja, Ansicht, natürlich ist es auch Ansicht, also Geschichte auch politisch zu nutzen und so weiter. Also das sieht man ja auch in den Tagen jetzt, also wenn wir über Grenzen reden, wer zu wem gehört, wer älter ist, wer kulturelle Oberhoheit hat oder nicht. Also da wird Geschichte manchmal ganz schön...
Muss herhalten für viel.
Da blutet das Historikerherz.
Das klingt jetzt irgendwie sehr persönlich.
Es ist so ein bisschen persönlich, ja.
Also
Mitte der 80er war ich als Kind das erste Mal in Polen im Kinderferienlager. Und das war genau in der Nähe von Tannenwald, Grunwald. Und wir sind da zu einem Tagesausflug hin. Und ich weiß noch bis heute, wie beeindruckt ich da war von diesem riesigen Denkmal, was die Polen da aufgebaut haben, das an die Schlacht gegen die deutschen Ritter erinnerte. Mhm. Und gut, ich war damals sowieso relativ schnell zu beeindruckend als kleiner Junge. Wie alt war ich? Irgendwie 12 oder so. Aber ich war eben total überrascht, dass in Polen, so gefühlt 1000 Kilometer von meinem Zuhause in Schwerin entfernt, so alte Häuser mit deutschen Inschriften waren, deutschsprachige Inschriften, Werbemalereien und so weiter, Apotheke und was weiß ich nicht. So, und als Luther Butscher aus der DDR war, mir einfach nicht klar, dass die Gegend mal deutsch war. Ne? Das war ja ein Tabu in der DDR und genauso wie wir zum Beispiel zu DDR-Zeiten ja nicht Stettin gesagt haben, sondern immer nur Tschetschen, ne?
Okay.
Das ist etwas, was die Polen und die Ostdeutschen so ein bisschen gemeinsam auch haben. Diese Tabus oder diese verdrängten Sachen, über die man nicht redet.
Der 12-jährige Heiko und auch das blutende Historikerherz, das fängt hoffentlich wieder an zu strahlen, wenn wir auf den Hauptfriedhof gehen. Denn das ist der nächste Punkt.
Herr Kreff geht auf den Friedhof und er wird wieder freudig. Nein. Der zweite Ort, den ich wirklich empfehlen würde, wenn man deutsch-polnischer Geschichte in Stettin nahe kommen möchte, dann ist es in der Tat der Hauptfriedhof. Mhm. Das ist nicht nur der größte Polens, sondern es ist der drittgrößte Europas, wurde um die Jahrhundertwende angelegt nach dem Vorbild des Hamburger Friedhofs. Wirklich eine sehr großer parkähnliche Anlage. Und ich war ziemlich bei einem meiner ersten Stettin-Besuche auf dem Friedhof. Und nicht, weil ich irgendwie eine besondere Affinität zu Trauer...
Ja, das
zu
wollte
Trauer,
ich auch nicht Friedhof. So verstanden haben mit dem lachenden Herz des Historikers auf dem Friedhof.
Ich finde, solche Orte sagen extrem viel darüber, wie einfühlsam die Geschichte einer Stadt und gerade einer Stadt, die so viel Umbrüche erlebt hat.
Ja.
Also wie geht man eigentlich mit Gräbern um? Ne? Wie achten Zeitgenossen auf die Vergangenheit der Stadt? Ich finde, sowas sieht man an einem Friedhof besonders gut. Und da sieht man eben in Stettin, dass anders als in anderen polnischen Orten zum Beispiel nicht systematisch deutsche Grabsteine oder Gräber abgeräumt wurden, sondern natürlich so wie bei uns auch, so mit der Zeit werden Gräber natürlich aufgehoben neu besetzt und so weiter. Aber in Stettin gab es nicht so eine zentrale, oh, wir hassen jetzt alles Deutsche und wir müssen die deutschen Spuren tilgen. Das gab es nicht. Und sogar in den letzten Jahren wurden auch deutsche Grabsteine wieder saniert, vor allem von bedeutenden Stettiner Persönlichkeiten. Ne? Und wenn man heute über diesen Friedhof spaziert und sich auch die Ehrengrabanlage für die sogenannten polnischen Pioniere, das waren die ersten Polen, die da quasi angekommen sind in Stettin und Stettin zu Tschetschen gemacht haben. Also wenn man sich das alles ansieht, da empfinde zumindest ich so ein Gefühl, okay, hier liegen jetzt Menschen, ne? Für die war Stettin oder Tschetschen, egal wie sie diese Stadt genannt haben, für die war dieser Ort, also nicht der Friedhof, sondern die Stadt, eben eine Heimat.
Ja.
Ne? Da, also um auf die Frage der Ausstellung zurückzukommen, ne? Stettin, Tschetschen, eine Geschichte, eine Stadt.
Eine Heimat in dem Fall, ne?
Eine Heimat,
genau. Mhm. Friedhöfe auch ein Ort, an die ich gerne im Urlaub gehe, muss ich sagen. Weil wie du sagst, es fiel irgendwie über die Kultur.
Wir
die
haben gemeinsame Leidenschaften.
Ja, Wahnsinn. Okay, also wir sind 7 Kilometer und 2 Schlenker durch die Stadt gelaufen. Da hat man Hunger und Durst. Welches Café empfiehlst du denn?
Ja, zweite Leidenschaft, Kaffee trinken.
Also ich muss sonst zittern.
Ja, nee. Da habe ich wirklich einen guten Tipp. Und zwar in der Poststraße 19, Poštowa heißt die Straße jetzt auf Polnisch. Meine Polnischkenntnisse sind auch begrenzt, aber das kriege ich hin. Das ist ein bisschen abseits des Zentrums, in einem dieser wirklich gut erhaltenen und in den letzten Jahren auch immer mehr sanierten Gründerzeitviertel. Mhm. Und dieses Café dort in der Poststraße, das ist nicht nur ein Café mit super Kuchen und super Kaffee, zu gut. Die Inhaberin Monika Cimanek und ihr Mann Konrad sind auch super. Dieses Café ist in einem ehemaligen Fleischereifachgeschäft und die haben diesen Ort wirklich stylisch aufgerichtet und es ist ein stylischer Ort und es ist aber auch ein nostalgischer Ort.
Und wie bist du an diesen Ort gekommen? Wie bist du einfach vorbeispaziert? War es Zufall oder?
Beruflich.
Ah ja, natürlich.
Nein, im Job, der rasende Reporter. Nein, im September 2020 habe ich fürs Nordmagazin eine Zeitreise gedreht in Stettin und in der Recherche dafür bin ich im Internet bei Instagram über tolle Bilder von alten Häusern in Stettin gestolpert. So sanierte Häuser, verfallene Häuser, so absolute Details, Türklinken, Stuck, Fliesen. Und das war der Instagram-Account von Monika Cimanek. Und die hat nämlich so eine absolute Leidenschaft für alte Stettiner Häuser. Die hatte ein Buch draus gemacht, Altbauliebe einer Stettinerin, und eine ganz erfolgreiche polnische Ausgabe gemacht. Und im Vorwort für dieses Buch hat Sigmar Jonas, das ist ein älterer Herr, der lebt heute in einem Ort bei Berlin, geborener Stettiner, der zweimal mit seiner Familie aus Stettin fliehen musste, einmal im Zweiten Weltkrieg und dann einmal nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man gesagt hat, oh, Stettin bleibt deutsch, dann sind viele Stettiner wieder zurück, bevor sie ein zweites Mal fliehen mussten.
Okay.
Auf jeden Fall hat Sigmar Jonas das Vorwort für das Buch von Monika Cimanek geschrieben. Und es ist eine total tolle Geschichte zwischen den beiden. Also,
wie haben die sich kennengelernt?
Durch Zufall, durch Zufall. Monika hat mal in dem Haus gewohnt, wo auch Sigmar Jonas gewohnt hat. Ach. Und der war mit seiner Frau in Stettin, haben sich das Haus angeguckt. Ein super Haus übrigens, so ein Jugendstilhaus. Mhm. Wow, also das ist echt.
Würdest du auch einziehen?
Da würde ich auch einziehen. Das ist ein toller Innenhof. Und also wir haben da auch gedreht. Das ist wirklich ganz toll. Auf jeden Fall, Sigmar Jonas steht auf dem Hof. Monika kommt an, die beiden kommen ins Reden. Und freunden sich an, stellen fest, sie haben beide das gleiche Hobby, sie fotografieren wahnsinnig gerne. Und da entstand dann so eine Freundschaft. Dann haben die sich wirklich intensiv auch mit der Stettiner Geschichte befasst. Die Schwester von Sigmar Jonas hatte Erinnerungen an die Flucht geschrieben, wo an die Geschichte, wie sie Stettin früher erlebt hat. Und das hat Monika Cimanek mittlerweile ins Polnische übersetzt. Und da gab es, ich habe jetzt Monika natürlich im Café besucht und ein bisschen Kaffee getrunken.
Natürlich.
Und da hat sie mir, erzählt, dass eben vor ein paar Monaten diese polnische Übersetzung der Erinnerungen veröffentlicht wurden.
Sigmar Jonas mit seiner Frau Renate waren auch dabei hier in Stettin. Wir waren wirklich überglücklich. Das Buch ist jetzt 3 Monate alt oder jung sozusagen und ist schon fast ausverkauft. Wir sind jetzt dabei, 2. Auflage vorzubereiten. Wir möchten auch noch ein bisschen erweitern, auch neue Fotos zu machen, vielleicht auch das, was sich in Berlin abgespielt hat. Da möchte ich gerne, dass Sigmar Jonas diesmal diese Fotos in Berlin macht. Und auch alte Fotos, die Orte, die nicht mehr in Stettin existieren.
Warum interessiert sie sich denn so für Stettin und die deutsche Geschichte und die deutschen Spuren?
Na, das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun. Denn auch ihre Familie hat eine Fluchtgeschichte, so wie Sigmar Jonas eine Fluchtgeschichte hat. Man darf eben absolut nicht vergessen, die Polen, die 1945 nach Stettin gekommen sind, die sind da nicht freiwillig hingekommen. Die wurden auch vertrieben, die mussten fliehen. Fast alle Familien stammen aus Gebieten, die heute zu Weißrussland und zu Ukraine gehören. Weil die Sowjetunion sich quasi ausbreitete, Stalin sich Teile des östlichen Polen schnappte und Polen eben entschädigt wurde mit den ehemals deutschen Gebieten. Und deshalb ist Monika Cimanek eben sehr sensibel, all das, was Flucht und Vertreibung auch der Deutschen aus Stettin betrifft. Und deshalb hat sie eben gesagt so, ich muss diese Erinnerung von Sigmar Jonas Schwester Christel unbedingt übersetzen.
Als ich das von Sigmar bekommen habe, das wäre für mich einfach unglaublich, wie genau Christel das alles beschrieben hat. Wir können wirklich sehr gut fühlen, wie das hier in Stettin vor dem Krieg war. Und das gibt es nicht so oft, solche Erinnerungen. Also wir kennen die hier in Stettin nicht. Sofort, als ich das gelesen habe, wusste ich, dass ich alles, also mein Bestes gebe, dass ich das übersetze und dass auch die polnische Bewohner das hier sehen.
Jetzt hat sie 2 Bücher rausgebracht und hält diese Geschichte auch wirklich am Leben. Wie funktioniert das denn? Also kommen da auch Leute dann zu ihr oder ich kann mir vorstellen, dass da ältere Herrschaften auf dem Kaffee vorbeikommen, weil sie das mitgekriegt haben, die früher da mal gelebt haben.
Genau. Also Monika hat mir erzählt, dass regelmäßig in der Tat ältere Stettinerinnen und Stettiner vorbeikommen und dann so kleine Sachen mitbringen, die an die deutsche Geschichte der Stadt erinnern. So manche kommen auch vorbei, um einfach zu reden, weil natürlich auch Tabu ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber so wie in der DDR
ist einfach kein Thema,
über,
ne?
Also über Dinge nicht geredet wurde, wie Flucht und Vertreibung, wurde auch in Polen darüber nicht geredet. Und jetzt kommen eben ältere Menschen zu ihr und erzählen, wie es damals war. Ne? Da ist ihr Café, abseits von dem guten Kaffee und dem guten Kuchen, eben ein wirklicher Austauschort. Ne? Also sie hat, dieses ganze Café ist auch ein wunderbarer Ort. Als Monika und ihr Mann Konrad das übernommen haben, war das halt ein bisschen ranzig. Und dann haben die angefangen, die Wände abzukloppen und haben hinter den Wänden wunderbare Fliesen gefunden. Meißner Porzellan und all dieses Versteckte, ne, das haben die da auch gemacht. Und im Keller, so auf 2 Etagen, dieses alte Falschereigeschäft, unten im Keller ist eine alte Wäschemangel. Das hat ein Denkmalpfleger, hat das aus einem Abrisshaus gerettet, hat das wieder aufgebaut, schick gemacht. Und das ist ein Riesending, so muss da nicht
kann ich mir vorstellen.
Und dann so, hat er Monika gefragt, so, Monika, würdest du das haben wollen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann das steht jetzt unten im Keller. Und es ist so abgedeckt mit Glas und da sind so viele kleine dieser Dinge, die Leute ihr vorbeigebracht haben. Da habe ich so eine Fliese, auch eine Fliese gesehen, da ist so eine Holländerin drauf. Und da habe ich Monika gefragt, sag mal, wie bist du an diese Fliese gekommen? Und da hat sie mir eine echt spannende Geschichte erzählt.
Diese Fliese mit so einer Holländerin hat mir ein Mann geschenkt, der hier kurz nach dem Krieg mit den Eltern aus Posen gekommen ist. Und das war in der Wohnung, wo er gewohnt hat, hier Poststraße 11. Er und seine Eltern haben mit noch deutschen Bewohnern zusammen gewohnt. Das war auch vielleicht nicht üblich, aber war mal so.
Und später ist dann diese polnische Familie wieder zurück nach Posen gezogen und hat diese Fliese als Erinnerung an die Stettiner Zeit mitgenommen. Und mehr als 70 Jahre später hat sich der Mann dann, weil er von Monikas Buch gehört hatte und ihrer Beschäftigung mit der Stettiner Geschichte erfahren hatte, hat er sich bei ihr gemeldet.
Wir haben uns per Facebook kennengelernt und er wollte sehr gerne, dass diese Fliese wieder nach so vielen Jahren nach Poststraße hier in Stettin ist.
Und tatsächlich, dann hat er sich auf die Reise gemacht, hat Monika die Fliese gebracht und ja, jetzt ist sie da und erzählt, finde ich, eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ja. Ein Pole, der irgendwie nach den Kriegswirren nach Stettin kommt, wieder weggeht, diese Fliese mitnimmt und diese Fliese kommt wieder her. Also einfach diese wahnsinnig vielen Umbrüche, die die Stadt erlebt hat. Das ist für mich eben total symbolisch. Genauso wie dieser Laden mit diesen Fliesen hinter dem Putz auch symbolisch ist. Und Monika sieht das eigentlich ähnlich.
Dieses Ort also beschreibt diese schwierige Geschichte von Stettin. Ja, also diese Fliesen, die verputzt waren, ja, und nicht zu sehen, aber die sind hier, ja, einfach nur versteckt. Und das ist ja die Geschichte, die im ganzen Stettin noch zu finden ist. Und das ist für mich große wie Überraschungsei.
Ein schönes Bild, finde ich. Die deutsch-polnische Geschichte in Stettin als Überraschungsei.
Ja, es trifft es wirklich.
Das war eine
Folge. Und das auch noch kurz vor Ostern.
Und das noch kurz vor Ostern. Das hat mir Spaß gemacht. Danke, Heiko.
Vielen Dank.
Ja, das war Dorf, Stadt, Kreis mit einer Pomerania-Ausgabe, die deutsch-polnischen Gemeinsamkeiten, glaube ich, ganz gut verdeutlicht hat. Und noch ein Tipp von mir, wenn Sie auf ndr.de/mv gehen und geben in die Suchleiste mal Stettin ein, da bekommen Sie den ein oder anderen Hinweis, was wir im Programm über Stettin gemacht haben. Schauen Sie sich mal an, sind ein paar schöne Sachen dabei, natürlich auch von Heiko. In der nächsten Woche, da ist meine Kollegin Mirja Freier am Mikrofon. Sie wird über einen Top-Trend im Moment sprechen, das Imkern. Welche Sorgen haben die Berufsimker? Was müssen Hobbyimker beachten? Das alles hören Sie in der nächsten Folge. Und wenn es ein Thema gibt, das Sie gerne mal hier bei uns hören möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an dorfstadtkreis@ndr.de, statt mit TT. Da können Sie natürlich auch loswerden, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt. Und bewerten auf den gängigen Podcast-Portalen können Sie uns natürlich auch sehr gerne. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Spompf, der Sport-Podcast von NDRMV. Da hören Sie, wie die Rostock Seawolves den Sprung in die erste Bundesliga schaffen können. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.